Schönes guten Morgen von meiner Seite. Ich möchte Sie einfach alle mitnehmen, so ein bisschen auf die Reise, die wir miteinander erlebt haben. Kannst du mal das erste Bild bringen? Also der Walter und ich sind Ende November, Anfang Dezember auf dieser Israel-Trekking-Tour gsi. Damzi, also das messianische Zeugnis an Israel, hat das organisiert. Wir haben sehr versierte Leiter dabei gehabt. Der auf der linken Seite ist der Israeli, also ist der Leiter vom Amts in Deutschland. Und der rechten Seite ist der Leiter von Israel gewesen. Was besonders natürlich gewesen ist von diesen beiden, beides sind Juden. Und beide haben Familien, Leute, die im Holocaust umgekommen sind. Also sind mittendrin gewesen, auch in dieser Situation. Was mir vor allem gefallen hat, ist einfach die Information, wo die beiden uns so weitergeben können. Es ist nicht immer so die Information, die wir in unseren Medien lesen können. Es sind beide, die auch teilweise in Israel leben oder gelebt haben. Und sie haben uns können extrem viel auch mitteilen. Zurzeit ist ja, wenn wir die Medien aufschlagen, überschlägt uns eigentlich das Thema Israel. Natürlich das, was USA und Israel ins Rollen gebracht haben. Ich weiss nicht, was Sie darüber denken. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist ein Thema, das ich eigentlich nicht möchte auch weiter ausführen in dieser Predigt. Aber wir merken, die Welt beschäftigt sich. Es ist Israel eigentlich ein kleines Land zwischen Ost und West, ungefähr von der Grösse die Hälfte von der Schweiz. Und das kleine Land stößt viele an, regt andere an, es gibt uns zu denken. Und auf dem Weg bin ich an einem Text, biblischen Text immer dran gestossen. Es ist der Text, den wir heute Morgen miteinander anschauen wollen. Es ist ein Text, den Sie vielleicht noch nie gelesen haben, zum Thema Israel. Es ist ein Kupferstich, den ich das erste Mal gesehen habe auf dieser Reise. Wir sind im Museum von Ben-Gurion, in seinem Büro. Und dort war die Tafel sichtbar gewesen, in seinem Büro, wo er täglich vor sich das gesehen hat. Wir sehen links, der hebräische Text ist aus Hesekiel 37. Wir wissen, in seiner ersten Antrittsbotschaft vom 48, von der Gründung des israelischen Staates, ist in seiner Botschaft eigentlich auch Hesekiel 37 drin enthalten gewesen. Dann, wo wir auf Jerusalem gekommen sind, sind wir im Holocaust-Museum auch gegangen, an die Gedenkstätte. Und auch dort beim Eingang habe ich gedacht, was soll denn auch der Spruch, der Text, wiederum Hesekiel 37. Und darum ist es eigentlich jetzt zu dieser Predigt gekommen, die ich jetzt möchte starten. Wenn man so einen Text liest, dann kann man ganz unterschiedlich an so einen Text herangehen. Meistens wird der Text aktuell, wenn man ja vor einem offenen Grab steht. Darum ist es für mich eigentlich wichtig, dass man eine prophetische Perspektive hineinnimmt, auch in so einen alttestamentlichen Text hinein. Was meine ich mit der prophetischen Perspektive? Wir müssen uns vorstellen, wir sind vielleicht in Münster, mitten in der Stadt Bern, in der Altstadt. Wir schauen von dem Münster oben runter über die Altstadt hinein. Wir sehen ein bisschen Belp, wir sehen das Emmental hinterher, wir sehen vielleicht ja, wenn es klar ist, sieht man den Thunersee und man sieht die Bergwelt. Und das heisst eigentlich so im Perspektive von der prophetischen Sicht, es gibt immer wieder Sachen, die man ganz klar fixieren kann mit unseren Augen. Es gibt Situationen, wenn man mit der Familie und Kindern wandern geht und man geht los und kommt an einen Hügelzug und denkt, jetzt habe ich dann mein Ziel erreicht, meine Berghütte. Und plötzlich bin ich da auf einem Teil vom Berg und ich sehe, es geht wieder hinten runter ins Tal und es geht wieder hinten rauf. Und so ist eigentlich die Bibel immer wieder im Verständnis, wir wissen nicht immer gerade in erster Linie, um was geht es eigentlich in so einem Text da bei uns. Es gibt Theologen, die legen den Text ganz klar aus mit dem Sterben, mit dem Tod, mit der Auferstehung. Die sagen einfach, wir stellen uns vor, wir stehen vor einem riesen Friedhof. Und auch auf unserer Trekkingtour war das auch natürlich entscheidend gewesen, die Altstadt, dann das Kidron-Tal, wo da ist, und auf dieser Seite ist der Ölberg. Und das ist eigentlich eine Gegend, wo man sonst nie so sieht, wo man sich eben auch als Lebende wünscht. Da sind Juden, Moslem und Christen nebeneinander begraben. Das ist im Moment die einzige Stelle, oder man könnte sagen, der Ort, wo die Leute miteinander in Frieden noch einfach leben. Aber sagt das denn der Text, redet er eben von diesen Gräbern? Und vielmals wird der Text eben gebraucht beim Totensonntag, wenn man aufs Grab geht, liest man da von der Auferstehung. Man liest, dass Gräber werden aufgehen. Natürlich für die Leute da, die sich begraben lassen, ist natürlich ein klarer Punkt, der da ist, der bei uns jetzt nicht ist. Sie wissen ganz genau und sie rechnen mit dem, dass Jesus wiederkommt. Und das heisst, dass Jesus wird auf den Ölberg den Fuß treten. Und das heisst natürlich für die drei Gruppen, also für die Christen, für die Moslems, für die Juden, sie möchten zuerst dort sein, wenn das passiert. Also sie haben die Hoffnung in dem Sinne. Und das ist natürlich auch ein Text, der uns Mut, Kraft geben kann. Ich weiss nicht, vielleicht haben sie letzte Woche sind sie an einem offenen Grab gestanden und sie haben jemanden Liebes müssen loslassen. Und was heisst denn Auferstehung? Was heisst denn ein neues Leben? Der Text ist voll von Bildern. Was heisst, der Geist Gottes kommt. Und der Geist Gottes, Gottes Geist öffnet Gräber. Ist das einfach, dass wir sagen, ja, es ist nicht das Ende. Aber was will denn der Text noch mehr sagen? Ich musste in der Vorbereitung an die Sonntagspredigt denken vom letzten Sonntag, wo wir über den Tod, über den Märtyrertod nachgedacht haben vom Stephanus. Wo der Text aufhört beim Stephanus und der Himmel öffnet sich. Und der Stephanus, der Sterbende, hat den auferstandenen Christus gesehen. Und ich glaube, das ist das Thema von der Auferstehung. In unserem Text spüren wir, der Text redet von Israel. Im Vers 11 ist ganz klar, was Gott dem Hesekiel sagt. Und er sagt, ich rede, du Mensch. Die Israeliten gleichen diesen verdorrten Gebeinen. Also das heisst, Hesekiel 37 ist in erster Linie an die Juden, an Israel als Volk Gottes gerichtet. Und das heisst eigentlich, der Text hat verschiedene Perspektiven. Im geschichtlichen Umfeld, innen, wo der Hesekiel da die Vision erfährt, von dem Totenfeld, ist das Volk deportiert ist nach Babylon. Sie sind zerstreut. Aber der Text tut auch bis heute in unsere Gegenwart hineinweisen. Und das ist für mich eigentlich der erste Punkt, die dunkle Phase, die erste Etappe. Es ist ein Ort, wo wir nicht immer gerne hingehen. So ein Totenfeld, so ein Friedhof. Aber der Hesekiel wird entrückt. Wir wissen nicht ganz genau, in welche Ebene, in welches Tal, dass Gott ihn da führt zu diesen toten Gebeinen. Ich glaube, das ist auch nicht entscheidend, dass wir sagen können, das oder jenes, jeder Friedhof oder das ist gemeint. Ich glaube, der Text zeigt etwas, dass es traurige Situationen gibt, wo wir an einem offenen Grab stehen müssen oder wo wir einfach merken, ich habe keine Hoffnung mehr. Ja, ich habe keinen Frieden, kein Glück mehr in mir, dass die Knochen da so verdorrt sind, hoffnungslos sind. Und wir spüren etwas, das eigentlich der Text viel mehr auch hinweist. Es ist grundsätzlich die Situation vom Volk Gottes. Also die trockenen Knochen, die Hoffnungslosigkeit nimmt uns in die Geschichte hinein. Die Geschichte auch vom 1. Jahrhundert und 2. Jahrhundert nach Christus, wo die grosse Brutalität sichtbar worden ist unter dem Flavius und Titus, unter den Römern. Und dann dort auch vom Aufstand, vom jüdischen Aufstand 135 nach Christus, wo dann einfach die Römer alles vernichtet haben. Und da ist die Rede in der Geschichte, dass 1,5 Millionen Juden umgekommen sind. Und das ist eigentlich dann die Geschichte auch gewesen, wo man dann plötzlich nicht mehr von Israel oder Jerusalem geredet hat. Dort hat Jerusalem einen anderen Namen bekommen. Auch Israel hat man von dort an Palästina geredet. Also man hat nicht mehr an das Volk wollen denken. Aber auf dieser Reise eben sind wir auch da in die Gedenkstätte gekommen. Wir haben die Woche, ja, 35. Jahrestag vom Holocaust, ist gerade gedacht gewesen, 6 Millionen Juden, die umgebracht worden sind. Es ist eine Gedenkstätte, wo man nicht einfach durchlaufen kann, durch wandern kann. Es ist ein Ort, wo einem wirklich zu denken gibt. Und da ist das Stichwort auch immer wieder von den Endlösungsplänen. Und ich denke, dass man merkt, auch teilweise die aktuelle Zeitungsberichte aus der arabischen Seite, spüren wir immer wieder, es ist noch nicht das Ende. Dass der Schmelztiegel immer wieder auch näher kommt oder uns beschäftigt, dass das Volk Israel einfach da das alles hat müssen durchmachen. Aber in diese Situation hinein können wir erleben, da kommt der Befehl über von Gott. Hesekiel tut zu ihnen predigen. Es ist nicht das Ende, es ist nicht das Letzte, es ist nicht aus, sondern der Geist Gottes kommt und bringt neues Leben. Und wir dürfen merken, wie da einfach Gott hineinspricht. In dem Text, den wir gelesen haben, im Hesekiel, kommt immer wieder in dieser Ich-Form. Ich, Gott. Ich habe mir einfach so einen Moment still sein und sagen, was ist denn das für ein Gott, der hinten dran ist, der so Geduld hat mit seinem Volk? Was ist das für ein Gott, der so Geduld hat mit dieser Nation? Was ist das für ein Gott, der Geduld hat mit dir und mit mir? Dass er da drin reinkommt, in die schwierige Situation hinein, wo nur Sterben und Hoffnungslosigkeit ist. Wo man in der Diaspora lebt, wo man zerstreut ist und kein Heimatland mehr hat. Über 2000 Jahre gehen vorbei, der Schmelztiegel, und Gott verändert das. Und das ist doch das Zentrale, wo wir dürfen in unserem Leben immer wieder haben, wo wir nicht nur in den Medien, Zeitungen oder jenes können lesen, sondern dass wir mit auch im Alltag können die Bibel öffnen und merken, Gott hat einen Plan. Und das ist für mich das Zweite. Gott nimmt den Plan wieder auf. In diesem Text hat es natürlich verschiedene Themen, die ich jetzt in dieser Predigt nicht möchte einfach ausführen. Es sind Texte, die einfach vielfältig sind, auch Themen vielfältig sind. Ich möchte den Schwerpunkt auf die Wiederbesammlung vom Volk Israel in seinem verheißenen Land einfach setzen. Es geht auch darum, die mehrere Stufen ist, dass der Geist Gottes kommt. Dass Gott ihnen ein neues Herz gibt. Und dass sie einstimmen in das erste Lied, wo wir miteinander gesungen haben. Sie beten den König an. So weit ist das Volk Israel noch nicht. Aber für mich ist das eigentlich da entscheidend der rote Faden. Mehrmals in dem Kapitel 37 oder einfach immer wieder durch die ganze Bibel durch, gibt es ganz viele Texte, die uns etwas einfach weitergeben. Ich möchte aus dieser Vielfalt raus, möchte ich einfach ein paar Verse lesen. Zum Beispiel der Vers 12 in unserem Kapitel. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräben heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Oder im Vers 21, siehe, ich nehme die Söhne Israel aus den Nationen heraus, wohin sie gezogen sind, und ich sammle sie von allen Seiten und bringe sie in ihr Land. Oder im Hesekiel 34 heißt es so, denn so spricht der Herr, siehe, ich bin es, und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seine Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land kommen lassen. Und das sind ganz viele Texte, wo einfach die Bibel im Alten Testament und im Neuen Testament vieles davon zu reden ist. Ich möchte noch aus Amos 9, Vers 14 auch noch lesen, Da wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie werden die verödeten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Ich pflanze sie in ihr Land ein und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Es ist interessant, dass die Texte von dem verheißenen Land immer wieder redet. Es wird verbunden, das, was Abraham immer mal verheißen war, im Jakob verheißen war, wird sich erfüllen. Und ich denke, das ist entscheidend, dass man merkt, es geht da um eine Gottesgeschichte. Und das ist eigentlich ein Ort, wo eben die verschiedenen Geschichten oder Mächte, die unsichtbaren, die sichtbaren politischen Mächte, aneinander prallen. Und dass man auch merkt, es geht nicht spurlos durch. Und für mich ist das ein Geheimnis, nach 2700 Jahren, tut sich das in unserer Zeit, in unserer Generation erfüllen, eigentlich, wie es da in diesem Text heisst, aus allen Kontinenten. Ich bin ein bisschen dem nachgegangen. Wir haben auch darüber einiges gehört. Es hat ja ganz verschiedene Rückwellen, Bewegungen gegeben von Juden, die nach Israel zurückgekommen sind. Die ersten Bewegungen waren 1882 bis 1938. Und dann die zweite grosse Bewegung war 1939 bis 1942. Und dann eine weitere grosse Bewegung ist vom 1948 bis eigentlich zu unserem 2020 gewesen. Es sind ungefähr 3 Millionen Juden in den letzten Jahrzehnten nach Israel ausgewandert. Aus 130 Nationen. Ich habe da eigentlich nur 2-3 Beispiele aufgenommen, die natürlich immer wieder grosse Ereignisse waren, auch in der Filmbranche. Es hat tolle Filme darüber gegeben. Ich denke an die Operation Moses, Operation Salomo. Die Juden aus Äthiopien, immer wieder in Länder, wo mehr und mehr Verfolgung gross geworden ist und die Juden selber herausgefunden haben, dass das ein Stamm von diesen 12 Stamm Juden, ein Stamm in Äthiopien gelebt hat und existiert hat und sie haben alles verloren. Sie haben in ein paar Wochen eigentlich müssen so einen eine Operation durchführen, die die Juden gemacht haben. Etwas Ähnliches wie damals von West- und Ost-Berlin, wo man so eine Flugbrücke gebaut hat und die Juden haben da etwas einzigartig gemacht. Das Zweite ist das Exodus, das grosse Schiff, wo ja auch immer wieder erwähnt wird. Das ist eigentlich ein Thema, wo ich darauf vorbereitet habe, ist gerade in den Medien wieder gekommen, die Haufen Schiffe, die im Mittelmeer jetzt nicht nach Europa kommen können, weil niemand sie möchte aufnehmen. Und wir sehen, wie sich eins nach dem anderen eigentlich wiederholt. Einfach, es sind andere Völker daran beteiligt, wo das Exodus-Schiff hat ja eine riesen Irrfahrt hinter sich gehabt, bis endlich sie durften in Haifa an Land gehen. Und unten dran, das habe ich auch so vor 3 Jahren gross erleben können, die messianischen Gemeinden werden überschwemmt mit russischen Juden, auch mit messianischen Juden. Dass in den letzten so ungefähr 15 Jahren sind 1,3 Millionen Juden, russische Juden nach Israel hineingewandert, ausgewandert. Also kommen, wir können uns das gar nicht vorstellen, was das für eine Infrastruktur braucht, dass man in so einer kurzen Zeit so unterschiedliche Völker da aufnehmen kann. Der Text sagt das so. Natürlich gibt es immer wieder verschiedene, die dann sagen, ja, das ist jetzt Zufall, dass sich das so ergeben hat. Aber für mich ist das eigentlich das Dritte und das Letzte, dass Israel als Volk im eigenen Land. Und ich möchte da einfach noch kurz mal so einen Prozess, so einen Ablauf, so Phasen zeigen, wo man einfach merkt, die politische Situation dazumals war ja das Osmanische Reich, die Türken, wo ja mehr und mehr sich das in sich hatten und dann eben im Ersten Weltkrieg, wo dann mehr und mehr auch die Engländer das besetzt haben, ist eine gewisse Unruhe entstanden im Nahen Osten. Und dann sind einfach so ein paar Beispiele gekommen, wo einfach Prozess das in Gang gebracht hat. Man könnte natürlich sagen, das hat mit dieser Bibelstelle nicht viel zu tun. Aber wir merken, 1897 war der erste Zionskongress gewesen. Und das da in Basel mit dem Herzl, wo sehr schmal eigentlich einen Entwurf festgelegt hat oder präsentiert hat für den israelischen Staat. Das ist auch sehr schmal, ist auch die israelische Fahne da gezeigt worden mit dem Davidstern, wo einfach da stattgefunden hat. Das Zweite ist die ganze Bewegung mit den Kibbutz. Es gibt viele, die in ihrer Zeit, wo jung sie sind, in Kibbutz mal 3 oder 6 Monate sie sind, wo sie arbeiten. Und wenn wir ein bisschen den Hintergrund von diesen Kibbutzen ein bisschen verstehen, wir sind auch in dieser Trekkingtour, Walter und ich mit der Gruppe, 3-mal so in verschiedenen Kibbutzen haben wir gewohnt und ist uns da einfach so dargestellt worden. Es ist mir in den Sinn gekommen, es ist wie ein Ort, wo wir uns einfach vorstellen müssen, es sind viele Juden von Polen, von ehemaligen Russlandländern ausgewandert, eingewandert auf Israel und sie haben dort so einen Ort gebildet. Und was ich buchstäblich nicht gewusst habe, was wir immer wieder hören in den Medien, dass die Israelis an den Arabern das Land wegnehmen. Und dass man in der Geschichte eigentlich merkt, auch in der Bewegung der Kibbutzen, kann man anlesen, auch in den Medien und auch in anderen Berichten, dass die meisten Kibbutzländer, Gebiete, reiche Juden an den Araber abgekauft haben. Wir haben sogar Verträge können lesen, wir haben können Verträge sehen, dass sie sogar auf Jordanien, sogar auf Libanon zu Araber gegangen sind, zu Scheichs, wo ihnen das Gebiet dort in Israel, in Palästina gehört haben. Und sie haben ihnen das buchstäblich abgekauft. Und wir müssen uns das vorstellen, warum haben dann die Araber das Land der Juden verkauft? Das Land war nicht so bewirtschaftet, wie wir eigentlich da sehen. Das Gebiet ist eigentlich eine Öde, ist Wüste und ist ein riesiges Sumpfgebiet gsi. Also das, wir können vorstellen, zwischen Haifa, zwischen dem See Genezareth, ist eigentlich nur eine Wüste gsi, ein Sumpfgebiet. Und da hat kein Araber wollen eigentlich einen Fuss in das Wüste Land reinsetzen, weil sie sagen, wir haben alle Bäume umgetan, wir haben alles rausgezogen, was wir wollen. Wir verkaufen euch gern das Land. Und die Juden und viele andere sind gekommen und haben das bewirtschaftet. Und das ist eigentlich so ein bisschen der feste Fuß drin, da, wo wir haben. Und ich habe gelesen oder auch gehört, dass eigentlich viele arabische Dörfer, die um die Kibbuzim gewohnt haben, dass viele Araber ihre Kinder in die Kibbutz-Schule geschickt haben, in die Ausbildung. Und dass eigentlich das war das von den führenden Araber im Libanon und auch Jordanien. Mit den Juden haben sie gewusst, da kommt eine Wirtschaft ins Land. Und die Araber haben sich eigentlich anschliessen an die Bildung, weil es sind viele Leute aus Europa, aus der ganzen Welt gekommen, Berufsleute, und da haben die Araber sehr vieles profitiert. Ein weiterer Schritt ist natürlich, dass die Deklaration von Balfour, wo entscheidend eine Rolle gespielt hat, wo man kann nachlesen kann, dass da er einfach so eine Deklaration geschrieben hat, 1917, wo wieder für den jüdischen Staat proklamiert. Wir könnten noch hinzunehmen, auch Faisal-Weizmann-Abkommen 1919, wo er, der Weizmann, ein Zionist, mit er als der Weizmann und der führende syrische Faisal, haben sie einen Vertrag miteinander gemacht und haben gesagt, dass Israel kann da ihren Staat gründen. Und als Letztes, wo wir ja dann haben, kurz vor dem 1947, wo ja die Engländer sich zurückgezogen haben, und dann ist die UN gekommen, wo dann eben gesagt haben, es gibt eine Resolution, dass Israel das Zwei-Staaten-Prinzip kann gegründet werden. Israel hat das eigentlich angenommen, und auf der Araber-Palästinenser-Seite haben schon dazumals, wie heute jetzt auch bei Amerika, bei dem, wo wir in dieser Woche gelesen haben, dass die Araber sagen, wir wollen das nicht annehmen. Und aus dem heraus ist dann das grosse Datum entstanden, ja, Mai 1948, wo der Ben Gurion einfach da das geführt hat und Antrittspredigt hat von seinem Amt, der erste Premierminister, und dann die Gründung vom Staat. Heute weiss man, seit dann ist der jüdische Fahne im Sturm. Und wir haben verschiedene Kriege erlebt. Der Sechstagekrieg oder der Yom Kippur-Krieg oder auch der Wüstenkrieg, wo man immer wieder versucht ist, den Fahne auszulöschen, das Land. Und für mich ist eigentlich da ein Wunder. Ich habe so einen Kibbutz, so einen Teppich gesehen, so einen Platzteppich, so verschiedene Plätzchen, die man hat, die man dann zusammennimmt und ein schöner Wandteppich so daraus entsteht. Und das ist für mich eigentlich so das Bild geworden, das in diesem Text innen deutlich ist. Dass nicht Menschen, es ist nicht die Idee von uns Menschen, von einem König, von einem Herrscher, sondern dass Gott das schenkt. Im Moment sind etwa 9 Millionen Menschen leben in Israel. Davon sind 6,6 Millionen Juden, 1,8 oder 1,9 Araber, Palästinenser und etwa noch 500'000 andere Nationen. Für mich ist in diesem Text einfach nur ein erster Teil. Und dann heisst es, 10-mal und der Geist Gottes kommt. Und wir wissen im Zusammenhang, dass Gott nicht nur die Wiederherstellung politisch vom Land möchte. sondern er möchte, dass das Volk Gottes ihren Messias kann erkennen. Und darauf warten wir. Und für mich ist eigentlich da, ich möchte abschließen mit zwei, drei Gedanken von dem, was ich einfach wichtig finde. Ich möchte nicht davon reden, es ist 11:55. Ich möchte auch keine Angst verursachen, sondern ich möchte einfach mal zeigen. Ich sehe, was wir ganz klar wissen, wir haben die erste Schöpfung von Adam und Eva, von uns Menschen. Wir haben den Schluss ganz klar, ist die Rede vom neuen Himmel, von der neuen Erde. Was wir nicht genau wissen, was für ein Zeitrahmen da zwischen ihnen liegt. Ich weiss auch, dass der Text man nicht ganz genau kann sagen, es ist so, wie ich es jetzt auch gesagt habe. Es könnte nochmal eine Verfolgung, es könnte nochmal eine Vertreibung aus Israel stattfinden. Es könnte aber auch der Ausdruck sein, wir kennen ja ganz verschiedene Themen, die da zwischen ihnen stattfinden können. Wir reden von der Entrückung. Wir reden von der Trübsal. Und für mich ist es immer wieder wichtig, dass wir einfach merken, wir haben gewisse Zeichen, wir haben gewisse Hinweise. Beispiel jetzt nur das Zeichen, wo mir heute Morgen gegangen ist, die Wiederherstellung von Israel. Das ist einfach ein weiteres Zeichen von dem gewaltigen, grossen Thema, dass Jesus wiederkommt. Und daraus ist für mich entscheidend. Israel, es ist ein Zeiger der Weltuhr von Gott. Aber es kann auch erst 3 sein. Es ist nicht 11:55. Und das ist eigentlich ein Plan, wo wir einfach nicht genau wissen, wo wir nicht sagen können. Ich kann einfach selber sehen, es sind so viele Juden aus so vielen Nationen nach Israel zurückgekommen. Das Zweite, für mich ist wichtig, die Zeit der Kairos Gottes zu sehen. Was meine ich da damit? Das heisst für mich, die Zeit von Gott sieht immer wieder anders aus. Ich möchte das als Beispiel sagen. Beispiel der Mose, er hat den Ägypter umgebracht und nachher hat er müssen fliehen. Und er hat sage und schreibe 40 Jahre lang in der Wüste müssen warten, bis er den Auftrag bekommen hat. Der Josef ist verkauft worden nach Ägypten. 20 Jahre lang war er in Ägypten und als Herrscher, bis zu dem Moment, wo Gott ihn konnte brauchen, wo er eigentlich eben die Idee hatte, wie man die 7 mageren Jahre überleben kann. Oder wenn wir die Zeitabschnitte von der Verheißung vom Messias sehen, die vielen hunderte Jahre, tausende von Jahren, bis sich das in Bethlehem erfüllt hat. Oder wenn ich jetzt das möchte so nehmen von dieser Predigt, bis 2000 Jahre ist es jetzt gegangen, aus der Asche vom Holocaust ist der Staat Israel gegründet worden. Das heisst also da für mich, es geht da um nicht politischen Plan oder Weltplan. Es geht letztendlich, sind wir drinnen im Heilsplan von Gott. Und das ist ein Zeitabschnitt, wo wir einfach können teilweise können sehen und teilweise eben nicht können erkennen, aber es erfüllt sich in unseren Tagen. Und was für mich entscheidend auch wieder ist, tu mal hinschauen auf deine Geschichte. Das ist die Geschichte der Nation von Israel, vom Gottesvolk. Und somit hat jede Nation, auch die Schweizer und du Einzelne, auch ich, habe eine Geschichte. Und ich weiss nicht, wie du dran bist, ob du eben stehst vor einem offenen Grab, vor einer Resignation, wo du einfach keine Hoffnung mehr hast, wo du plötzlich merkst, es ist der rote Faden, den ich verloren habe, wo ich merke, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche Jesus Christus, ich brauche seine Hilfe in meiner Geschichte. Und dass Gottes Liebe und Geduld so wie für sein Volk da ist, ist es auch für dich ganz persönlich da. Und für mich, was können wir tun? Ich könnte natürlich sagen, geh mal nach Israel. Das schauen. Aber für mich ist es viel wichtiger. Ich glaube, die Texte, was heute abläuft in den Medien, jetzt mit dem Zwei-Staaten-Vorschlag, das ist das, was das Volk braucht. Unsere Gebete. Und wir möchten kurz einfach da reinhalten. Und jedes für sich da kann beten für das Volk Israel. Für die messianische Gemeinde. Für die arabischen Christen, die da sind. Die immer wieder auch Versöhnung praktizieren. Wo ich konnte sehen und hören, wo Araber und Juden zuerst mal miteinander das Abendmahl nehmen und können einander die Hand geben, wo das heute stattfinden darf. Und wir hoffen, dass das Schein von dem Thema, wo wir eigentlich drin sind, wo für mich das Thema ein bisschen so exotisch ist in dieser ganzen Thematik, aber dass das stattfinden darf, dass der Schein vom Messias, von Jesus Christus, mehr und mehr darf sichtbar werden. Amen.